Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Freitag, dem 29. September. Heute mit folgenden Themen. Katalonien wird am Sonntag die Unabhängigkeit ausrufen, falls die Abstimmung verhindert wird. Bericht aus dem aufgeladenen Barcelona. Dann das eigene Quartier neu entdeckt. Transform feiert das Ende der künstlerischen Entdeckungsreise durch das Holligenquartier. Und
es gibt keinen Grund, warum ein runder Schokoüberzug über einem weissen Schaum soll Mohrenkopf heissen. Schokigupf wäre ein recht guter Begriff und noch fast ein bisschen schweizerischer.
Im Radioblog schlägt Schriftsteller Guy Knetta vor, den rassistischen Biscuit-Begriff Mohrenkopf in Schokigupf umzubenennen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Wilma Rall.
Und wieder steigen die Krankenkassenprämien in der ganzen Schweiz. Die bernische Gesundheitsdirektion rechnet mit einem Anstieg der obligatorischen Grundversicherung um 3,5% fürs nächste Jahr. Nach der Ankündigung hagelt es Kritik am Bundesamt für Gesundheit. Die Stiftung für Konsumentenschutz kritisiert unter anderem mangelnde Kontrolle der Medikamentenpreise, den zu starken Einfluss von Lobbygruppen und die grassierende Überversorgung. Auch in der Politik macht sich Unmut breit. Die SP plant eine sogenannte Prämienentlastungsinitiative, um die Prämienlast auf maximal 10% des Haushalteinkommens zu beschränken. Und die CVP fordert eine Kostenbremse im Gesundheitswesen, die der Bundesrat festlegen soll in Absprache mit Kantonen und Tarifpartnern. Die Krankenkassen informieren die Versicherten bis Ende Oktober über die Prämien fürs nächste Jahr. Die haben dann bis Ende November Zeit, um allenfalls zu wechseln. Das Alpine Museum der Schweiz geht nicht vor Gericht. Der Stiftungsrat des Alpinen Museums hat entschieden, den Kürzungsentscheid vom Bundesamt für Kultur BAK nicht gerichtlich anzufechten. Mitte Juli hatte das BAK entschieden, das Alpine Museum in Bern künftig nur noch mit 250.000 Franken jährlich zu unterstützen, statt wie bisher mit rund 1 Million Franken. Wie das Alpine Museum mitteilt, versuche man nun den politischen Weg. Eine überparteiliche Gruppe von Schweizer ParlamentarierInnen suche derzeit nach einer Bundeslösung, um das Museum langfristig und nachhaltig zu finanzieren. Kurz vor Redaktionsschluss wurde zudem bekannt, dass das Alpine Museum Schweiz in Bern mit dem Prix Expo 17 ausgezeichnet wird. Die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz ehrt damit die Ausstellung «Wasser unser». Eigenständig, mutig und radikal habe sich das Alpine Museum mit einem höchst aktuellen Thema auseinandergesetzt, so die Jury. Die Tessiner SP-Grossrätin Lisa Bosiamira muss sich wegen illegaler Schleppertätigkeit verantworten. Das Tessiner Polizeigericht hat das Urteil gegen die 45-jährige Flüchtlingshelferin bestätigt. Bosiamira enthält eine bedingte Geldstrafe und eine bedingte Buße von 1'000 Franken. Mira soll gegen das Ausländergesetz verstoßen haben, so das Gericht, weil sie 24 Flüchtlingen die illegale Einreise vom italienischen Como in die Schweiz ermöglicht hatte. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisiert das Urteil und zeigt sich besorgt, dass Menschen verurteilt werden, wenn sie Flüchtlingen und MigrantInnen ohne Gegenleistung unterstützen. Nach den antisemitischen Äußerungen vom grünen Nationalrat Jonas Fricker hagelt es Kritik. Der Aargauer Nationalrat hatte während der Parlamentsdebatte zur Fair Food Initiative Massendeportationen von Juden mit Tiertransporten von Schweinen verglichen. Die eigene Partei zeigt sich schockiert und distanziert sich in aller Form. Man habe mit Fricker das Gespräch gesucht, schreibt Fraktionschef Balthasar Glattli. Fricker entschuldigte sich im Rat, auf Twitter und direkt bei den jüdischen Organisationen der Schweiz in aller Form für seine unbedachten Äußerungen. Und noch zum Wetter. Auch am Wochenende bleibt es ziemlich sonnig, trotz Wolkenfeldern bei am Samstag um 20, am Sonntag um 17 Grad.
Rabe Info.
Für viele Menschen in der spanischen Region Katalonien ist der kommende Sonntag, der 1. Oktober, ein Schicksalstag. Dann wollen sie einmal mehr darüber abstimmen, ob sich Katalonien von Spanien lossagt. Dieses Mal soll es nicht bloß eine konsultative Abstimmung sein, sondern sie soll tatsächlich den Weg in die Unabhängigkeit ebnen. Doch der Weg ist und bleibt steinig. Der spanische Zentralstaat, die spanischen Gerichte und die konservative Regierung in Madrid haben das Referendum für illegal erklärt. Tausende von Mitgliedern der Guardia Civil, der nationalen Polizei, wurden in die katalonische Hauptstadt Barcelona geschickt. Sie sollen, wenn nötig, die Abstimmung mit Gewalt verhindern. Bereits jetzt hat sie Millionen von Utensilien beschlagnahmt, die für die Abstimmung nötig wären. Was gerne verdrängt wird, es gibt einen beachtlichen Teil der katalonischen Bevölkerung, der nicht von der Unabhängigkeit träumt. Katalonien ist gespalten, auch politisch. Unter den Befürwortenden der Unabhängigkeit gibt es sowohl feurige nationalistische Kräfte als auch linke Revolutionäre. Mehr dazu im Beitrag von Michael Spar.
Die Rufe nach Unabhängigkeit hallen im Moment wohl täglich durch die Gassen von Barcelona, der Hauptstadt der spanischen Region Katalonien. Aufgeladen ist die Stimmung wenige Tage vor dem geplanten Unabhängigkeitsreferendum, das vom spanischen Zentralstaat um jeden Preis verhindert werden will und für illegal erklärt wurde. Zu den Unterstützenden der Unabhängigkeit gehören aber nicht nur feurige katalanische Nationalisten und Nationalistinnen, sondern auch viele progressive Linke. Warum das so ist, erklärt der Politologe Alex Robles aus Barcelona.
It's been made, this country, built historically in imposing over the minorities and not respecting the rights. It was one side against another. You know, when Franco won the civil war, he won the war under the slogan Arriba España, you know. His flag was the Spanish flag.
Es habe historische Gründe, das Land sei zusammengeführt worden, ohne die Rechte der Minderheiten zu achten. Als der faschistische General Franco vor 80 Jahren den Bürgerkrieg gewann, hatte er den Slogan Arriba España. Spanien lebe hoch. Damit seien alle Verlierer des Krieges unter das Diktat des Zentrums gestellt worden. Das erzählt der Politologe Alex Robles aus Barcelona. Zu den Verlierern des Krieges gehört eben auch das linke Katalonien, wo die Anarchistinnen, die Kommunisten und sozialistischen Gewerkschaften vor der Machtübernahme Francos regiert hatten. Heute, 40 Jahre nach dem Ende der Franco-Diktatur, halle diese Demütigung von damals immer noch nach. Es gäbe auch viele Alte oder deren Nachkommen, die am Wochenende für die Unabhängigkeit Kataloniens stimmen gingen. Außerdem stimmten viele Linke für die Unabhängigkeit, weil sie die Hoffnung hätten, Katalonien werde dann ein viel sozialerer Staat werden als das von Konservativen regierte Spanien. Unterstützt wird das Referendum zum Teil auch von der linken Basisbewegung Podemos in ganz Spanien oder von der baskischen Unabhängigkeitsbewegung.
In Spain. And we receive the solidarity in Catalonia from the left, from Podemos for instance, in the rest of Spain.
Die Angst vor einem Auseinanderbrechen Spaniens in Regionen scheint der wichtigste Grund zu sein, warum sich die Zentralregierung in Madrid und die nationalen Gerichte mit aller Kraft gegen das Unabhängigkeitsreferendum stemmen.
The existence of Spain as a country, it really it depends on Catalonia, because we are like a fourth of the economy and Spain is a very centralistic country. If they don't, if they lose Spain, basically, the entire idea of Spain is will be under threat. So that's why they are so aggressive.
Das wirtschaftsstarke Katalonien genießt zwar eine relativ große Autonomie, doch immer wieder fühlen sich viele vom Zentralstaat ausgenutzt. Viele Bewohner und Bewohnerinnen von Katalonien haben das Gefühl, sie müssten für die Fehler von Madrid zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik zahlen. Es gibt aber auch eine andere Seite. Pro Spanien Demonstrierende begrüßen die Guardia Civil, die spanische Nationalpolizei, die zu Tausenden nach Barcelona geschickt wurde. Ein großer Teil der Bevölkerung in Katalonien sieht sich nicht per se als katalanisch. Auch die katalanische Sprache wird längst nicht von allen gesprochen. Gerade in urbanen Zentren dominiert zum Teil das spanische Castellano. Viele Spanischtreuen haben denn auch angekündigt, das Unabhängigkeitsreferendum zu boykottieren. Nicht von ungefähr ist die Angst da, die Abstimmung könnte zu einer massiven Welle der Gewalt führen. Der Politologe Alex Robles, der selber für die Abhaltung der Referendumsabstimmung ist, bleibt optimistisch, dass das nicht passiert.
There is of course a danger of violence, because things are going to be put to the extreme on Sunday. But if you follow the mobilization of the Catalan independent movement since 2010, let's say, bringing millions of people to the streets, nothing has been broken, not even a single glass, you know. The movement has been very pacific.
Die Unabhängigkeitsbewegung habe immer versucht, so pazifistisch wie möglich zu sein. Obwohl zuweilen Millionen auf die Straße gingen, ging keine einzige Scheibe zu Bruch. Zu groß sei die Angst, dass gewaltsame Vorkommnisse dem spanischen Staat einen Grund geben würden, den Ausnahmezustand zu erklären und die Armee zu schicken. Der Politologe Alex Robles erzählt auch, dass im Moment mehrere tausend Polizisten und Polizistinnen nach Barcelona gebracht wurden. Sie warten in Schiffen im Hafen, um gegen den Versuch, die Unabhängigkeitsabstimmung durchzuführen, rigoros vorzugehen. Falls es an einem anderen Ort im Land zu einem erneuten Terroranschlag käme, wäre dort wohl kaum genug Personal da, um einzugreifen.
The thing is that they're having some problems, security problems in other places. If they have security issues now within these days in other places, they don't have enough police to stop whatever happens in Spain, because they have sent everything to Barcelona, all the policemen here.
Im Moment bleibt vieles offen. Findet die Abstimmung statt, obwohl die nationale Polizei die Stimmlokale blockiert? Sicher ist jetzt schon, der spanische Zentralstaat Madrid wird das Referendum, falls es passiert, nicht anerkennen. Und wenn Katalonien eines Tages tatsächlich unabhängig werden würde, was würde das bedeuten in Bezug auf die EU- oder Euro-Mitgliedschaft? Oder nicht zu vergessen für den Fußball? Müsste Barça dann auf die Champions League verzichten und in einer provinziellen Lokalliga spielen? Der Konflikt um die Unabhängigkeit von Katalonien wird sicherlich am Sonntag, dem 1. Oktober, nicht vorbei sein. Der Politologe Alex Robles, der selber für die Durchführung des Referendums ist, meint, wenn die Abstimmung nicht durchgeführt wird, wird die regionale Regierung dann einfach die Unabhängigkeit erklären.
But if we don't, then they will declare independence anyhow.
Michael Spahr berichtete. Die Unabhängigkeit, das ist immer wieder auch ein zentrales Thema in den Texten der katalanischen Musikerinnen und Musiker. So auch bei der Band Jake. Hier ist sie mit ihrem neuen Song Tornarem.
Pues sí, es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes, catalanes, catalanes.
Tornarem a cantar victoria, tornarem a ser que vam ser. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser els més valents. La partida ha començat, la llengua en combat. Et parlo en la llengua que se has oblidat. T'escric amb paraules que segur no entendràs. Tants anys perseguits han quedat a l'oblit. Les cendres del que va ser un gran país. potser no recordis el que va arribar a ser. La terra d'on vens, on et creixen les arrels. Som-hi en portar-te de nou cap aquí, encendre l'espurna d'este nou camí. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua ha trobat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser més valents. La partida ha començat, la llengua ha trobat. Em miro els balcons del cara, són grans ciutats. I pengem banderes plenes de colors estranys. Cultura en silenci, silenci imposat. La història d'un poble que ha estat oblidat. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua ha tombat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser més valents. La partida ha començat, la llengua en combat.
Necessitem més immersió lingüística per tenir un futur cap i cua, amb el cap i amb el cor. Perquè si llegim del dret i del revés el nom de la nostra llengua, en traurem l'entrellat. Català a l'atac!
Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser més valents. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser més valents. La partida ha començat, la llengua ha trobat. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser qui vam ser. La partida ha començat, la llengua ha trobat. Tornarem a escriure la història, tornarem
a ser... Radio Info. Kultur.
Ausserholligen ist ein Berner Quartier, über das kaum gesprochen wird. Es gilt weder als cool wie die Lorene, die Lengasse oder das Breitsch, noch wird kontrovers darüber diskutiert, ob es ein Bünzli-Quartier oder ein Ausländerghetto ist, wie das bei Bömplitz oder Bethlehem getan wird. Das Kunstprojekt Transform hat sich das relativ unspektakuläre Holligenquartier deshalb vorgeknöpft und es in den letzten Monaten mit Kunst und künstlerischen Interventionen bespielt. Der Höhepunkt, darüber haben wir vor 3 Monaten im Info berichtet, war die Aktion der Säulenheiligen auf dem Europaplatz des Schriftstellers, Künstlers und Tennislehrers Tom Kummer. Mit einem Fest ziehen die Organisatoren und Organisatorinnen von Transform an diesem Wochenende Bilanz. Michael Spahr wollte von der Co-Kuratorin des Projekts, Julia Henny, wissen, ob es ihr denn gelungen ist, das unscheinbare Holligenquartier am Stadtrand ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken.
Ja, ich hoffe schon. Also ich glaube, dass Transform hat ja sehr viele Leute, die das kennen, schon von den Sachen, die wir davor gemacht haben. Und die sind auch immer gekommen zu den Sachen. Und wir hatten jetzt doch auch ein bisschen Medienaufmerksamkeit. Und zumindest da kann man sagen, hat geklappt, dass man da mal über Holligen auch geredet hat oder zumindest auch mal ein Foto aus Holligen gesehen hat oder so.
Ihr habt dann den Schriftsteller und Künstler Tom Kummer engagiert. Der hat eine Aktion durchgeführt, hat Säulen beim Europaplatz gestaltet und dann Führungen mit der Bevölkerung durch das Quartier gemacht. Wie ist das herausgekommen?
Also man muss ja dazu sagen, dass das ganze Projekt, die Grundidee des Projekts war, dass man gesagt hat, man will nicht einfach Kunst in das Quartier bringen und sagen, hallo, hier Bevölkerung, das ist für euch, nehmt das, das ist gut. Sondern wir wollten, dass die Bevölkerung mit diskutieren kann und das und Teil des Prozesses ist. Und deswegen haben wir eine Quartierjury gebildet mit Leuten aus dem Quartier, die Lust hatten, mitzudiskutieren und eine Stimme einzubringen, wenn es darum geht, Kunst im Quartier zu organisieren. Wir haben dann 10 verschiedene Künstler eingeladen und die Jury hat dann ein Projekt ausgewählt, was sie umgesetzt haben wollten im Quartier. Und das war dann das von Tom Kummer. Ja, die Meinungen gehen sehr auseinander, muss man sagen. Ich war jetzt vor 10 Tagen, war die letzte Führung durchs Quartier und das war sehr, sehr schön. Da wurde mir auch klar, dass das auch nochmal einen anderen Blick öffnet auf das Projekt, weil er wirklich jede Woche diese Führung gemacht hat und man wie neue Ecken dieses Quartiers entdeckt hat, auf ganz simple Weise. Also da kann man natürlich auch fragen, ist das noch Kunst? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Aber es ist sehr, sehr simpel, weil er einfach mit Leuten durchs Quartier geht und sagt, ich habe Kraftorte entdeckt und mit diesem Filter guckt man diese Orte an und schaut auf ganz neue Ecken und entdeckt neue Schönheiten in diesem Quartier. Und das ist wunderbar.
Jetzt feiert ihr noch das Ende dieser Transform-Periode. Was genau erwartet uns jetzt in diesen Tagen noch und auch am Wochenende zum Abschluss?
Also uns war es ein Anliegen, dass man nochmal alle vom Quartier einlädt und auch darüber redet, was da jetzt alles passiert ist. Und jetzt ist es auch wichtig, nach dem ganzen Prozess, der passiert ist, das auch wieder zu tun und nicht einfach zu sagen, ja, das war jetzt schön und gut und tschüss zusammen. Und deswegen wird es am Samstag ein großes Fest geben für alle und jeden. Es gibt gratis Essen, syrisches Essen, was wir organisiert haben mit dem Verein Integration zusammen, wo Flüchtlinge eingeladen werden zu kochen und dass sie eben auch die Möglichkeit erhalten, neue Leute kennenzulernen hier. Dann gibt es eine öffentliche Diskussion mit Leuten aus der Jury, mit Leuten von Transform, mit außenstehenden kritischen Beobachtern. Dann wird unser Buch released. Wir haben eine Dokumentation in Buchform gemacht. Und jetzt, die Tage davor, gibt es jeden Abend eine kleine Veranstaltung im Quartier. Das sind die Cultural Protocols. Das bringen Thibaut Schiemann und Nina Lund-Westerdahl mit. Zwei Künstler aus Deutschland und aus Dänemark. Und sie arbeiten eigentlich an sozialen Strukturen, kann man sagen. Also sie bringen Settings mit, in denen man darüber nachdenkt, wie man sich eigentlich verhält in Gesprächen, wie man seine Umwelt wahrnimmt und so weiter und wie man das vielleicht auch ein bisschen transformieren könnte und anders anschauen könnte. Das ist so ein bisschen so eine Rampe zu Samstag hin, nochmal zu sagen, Quartier anders angucken, nochmal seine sozialen Verhaltensweisen vielleicht zu reflektieren, gemeinsam und dann noch zu feiern und ein Bier zu trinken.
Wie geht es weiter mit Transform? Ihr seid seit vielen Jahren unterwegs, in verschiedenen Orten, nicht nur im Ausserholling-Quartier, habt zum Teil auch Räume einfach zwischen genutzt. Wie sieht die Zukunft von Transform aus?
Jetzt werden wir gerade viel gefragt natürlich im Moment und wir wissen es tatsächlich noch nicht, was als nächstes passiert, weil wir jetzt erstmal da auch noch wahnsinnig viel zu tun hatten oder jetzt das erstmal abschließen müssen. Ist die Frage für uns, ob wir in Holligen bleiben, weil wir da jetzt sozusagen einen Boden uns erarbeitet haben und viele Leute kennen. Aber das ist natürlich vielleicht auch schon wieder dann ein Grund, weiterzuziehen und was anderes zu entdecken. Also mich interessiert das Galgenfeld sehr. Ich finde es auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Quartier, weil ich da auch also ganz unterschiedliche Orte aufeinandertreffen. Aber es bleibt unklar bis jetzt. Also es geht auf jeden Fall weiter und wir werden wahrscheinlich etwas Kleineres machen als dieses Jahr. Also vielleicht wieder eher zurückgehen in diese Festivalstruktur ein bisschen, wo man, wie es davor immer war, also dass man irgendwie 6 Wochen am Stück Leute an einen Ort einlädt. Mal schauen, wir sind offen auch für Inputs.
Sagt Julia Henny vom Kunstprojekt Transform. Heute Freitagabend können die Cultural Protocols von Transform besucht werden. Morgen Samstag steigt das Abschlussfest auf dem Europaplatz. Alle Details gibt's unter transform.bz.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, heute von und mit dem Schriftsteller Guy Kneta.
Leute, die weg sind, kommen zurück und erzählen, wie nett die Leute an einem anderen Ort sind. Wie gastfreundlich. Und wie wohl man sich dort fühlt, wo die Leute so gastfreundlich sind, wie daheim. Aber dort, wo die Leute daheim sind, haben die Leute nicht das Gefühl, müssen gastfreundlich sein, für sich wieder heim zu fühlen. Daheim braucht es keine Gastfreundschaft, die braucht es nur dort, wo man nicht daheim ist. Daheim ist also dort, wo es keine Gastfreundschaft braucht, für sich zu fühlen wie daheim. Für andere ist daheim dort, wo sie so reden können, wie sie wollen, also wie sie gelernt haben zu reden. Wo sie Wörter können brauchen, die sie gelernt haben als Kind, auch wenn es Wörter sind, die andere vielleicht verletzen oder ausschliessen oder diskriminieren, wie das Wort Mohrenkopf. Es gibt keinen Grund, warum ein runder Schokoüberzug über einem weissen Schaum soll Mohrenkopf heissen. Schokokopf wäre ein recht guter Begriff und noch fast ein bisschen schweizerischer. Aber nein, es muss unbedingt Mohrenkopf sein, wenn man sich daheim noch fühlen will, wie daheim. Ender hör auf, Mohrenköpfe zu produzieren, hat der Produzent aus Walterswil in Solothurner Zeitung gesagt, also dass er den Namen würde ändern. Wie wenn das Ändern von Produktnamen in der Wirtschaft nicht gang und gäbe wäre. Was ich schon alles an Firmennamen haben müssen vergessen, der Bankverein und Swissair, sind nur die Spitze vom Eisberg. Und was ich umgekehrt an Produktnamen haben müssen lernen, was mir wirklich die Zunge umkehrt, wenn ich so ein Marketing-Unwort am Kiosk muss sagen, wie KitKat oder Twix oder Ballisto. Aber für unseren Winkuriet, das Walterswil, lohnt sich der Kampf für das Wort Mohrenkopf. Auf einen Schlag verdienen gemäss Blick 20'000 Franken mehr im Monat. Soll noch einmal jemand sagen, dass sich Zivilcourage in der Schweiz nicht auszahlen. Die andere Produzentin, die sich weigert, ihrem Schokokopf einen anderen Namen zu geben, stammt aus Laufen. Und in der Baselländischen Zeitung hat sie behauptet, das Wort Mohrenköpfe kommt gar nicht von Mohren, also Farbigen, sondern von Mohren, also Wildzeug. Und bezeichnet die Leute im Laufental, im Schwarzbubenland, weil es dort so viel Wildzeug gäbe und diesen Schwarzbuben sind es nämlich gleich, wenn man ihre Köpfe symbolisch am Kiosk verkauft. Die beschweren sich nicht. Also, dass ein Sollmohren ein Soll ist, weiss ich. Und dass eine Mohrerei nicht rassistisch ist, sondern eine Sollerei oder Schweinerei. Aber wenn die Frau im Schwarzbubenland recht hat, müsste der Mohrenkopf im Schwarzbubenland erfunden worden sein. Und ob das tatsächlich ist, so wie die Merenke zu Meiringen, also zu Engelberg, das nachzuweisen dürfte nicht so einfach sein. Vermutlich ist es einfach kreuzfalsch, was die Frau behauptet. Aber bringen wir das Wort halt mal in die Schnabelweib von SRF1, dann wissen wir es. Wie gesagt, ich könnte gut mit einem Schokokopf leben. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum sich die Produzentinnen und Produzenten so anstellen, und meine, sie verlieren ihr Zuhause, wenn sie das unnötige Wort hergeben würden, das gar nicht von dem bezeichnet, was dafür steht. Aber die, die hier daheim sind, wollen sagen, wie man hier zu was zu sagen hat. Und sie werden bissig, wenn ein andere, die auch hier daheim sind, sagen, sie könnten vielleicht ein bisschen freundlicher sein oder einfach nicht rassistisch. Weil daheim ist man dort, wo man kann sein kann, wie man will, wie am Ohren.
Das war der Radioblog von Geek Neta. Wenn du einen besseren Vorschlag hast, wie wir das Biscuit-Gebäck, das mit Schlagsahne oder Eiercreme gefüllt und mit Schokolade überzogen ist, in Zukunft nennen sollten, dann schreib uns eine Mail an schokikopf@rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Freitag, dem 29. September. Die heutige Sendung sowie alle Beiträge, Videos und weiterführenden Links gibt es auch online auf info.rabe.ch sowie als Podcast zum Runterladen. Das nächste aktuelle Info gibt's am Montag wieder, wie immer, um 11 Uhr. Beigetragen zum heutigen Info haben Wilma Rall, Michael Spar und Guy Kneta. Und am Mikrofon verabschiedet sich das Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr am Montag wieder einschaltet. Bis dann, habt eine gute Zeit.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.